Hallo und herzlich willkommen zur 228. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem wohlgenährtesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich habe mal wieder was Neues fürs Büro gekauft, nämlich einen Titbit. Das ist ein kleines Gerät, welches man über eine App steuern kann und welches dann Nachrichten, Wetter, Countdowns, Football-Ergebnisse, Baseball-Ergebnisse, was auch immer für Ergebnisse anzeigt. Also ein kleiner Bildschirm, extra so ein bisschen auf Retro-pixelig gemacht. Der gab es schon einige Jahre und jetzt ist die zweite Generation rausgekommen. Und das habe ich bei Kickstarter vor einiger Zeit unterstützt. Und wie das so ist bei Kickstarter, manchmal vergisst man, dass da irgendwas war. Und dann plötzlich irgendwann kriegt man eine Nachricht, es wurde was verschickt. Ja, ganz großartig und tatsächlich diesmal, ich habe mal geguckt, was der neu kostet. Gar nicht so günstig, da hat man tatsächlich bei Kickstarter doch einiges gespart. Ja, ist am letzten, ich glaube Samstag, angekommen. Und als ich das dann geöffnet habe, habe ich gesehen, dass da ein Netzteil dabei ist. Und in der Sekunde ist mir eingefallen, könnte, glaube ich, ein kleines Problem sein. Denn ich wurde gar nicht gefragt, was für ein Netzteil ich denn dabei haben möchte. Da gab es, glaube ich, überhaupt keine Option dazu. Und ja, habe ich natürlich gehofft, dass die gemerkt haben, ich bin in Deutschland, also werde ich wohl einen europäischen Stecker brauchen. Aber nein, das hat man nicht gemerkt. Und so war dann ein amerikanisches Netzteil dabei. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber ich habe dann geguckt, okay, da ist einfach ein USB-C-Kabel dran. Vielleicht hat man ja Glück und der normale USB-C-Strom reicht da vollkommen aus. Und das war auch so. Also man konnte einfach ein USB-C-Kabel nehmen, da reinstecken und das Ding hatte Strom und ja, das klappte dann ganz wunderbar. So gut, dass sogar meine Frau ganz begeistert war davon. Musste da ein paar, ich sag mal, Variationen von einigen Apps machen. Da ist so ein Regenradar dabei und da hat ja dann die Farbe nicht gefallen und so. Da musste man so ein bisschen das ändern. Wichtig natürlich der Weihnachts-Countdown und so, also wie viele Tage noch bis Weihnachten sind und so. Also das wurde alles angepasst. Ja, ich habe dann ein etwas längeres USB-C-Kabel kaufen müssen, damit man das an die Wand stellen kann, hängen kann und ich dann ja die Stromversorgung sicherstellen kann. Habe dabei natürlich den traditionellen Fehler gemacht, dass ich die falsche Kabelfarbe gekauft habe. Ich habe ein schwarzes Kabel gekauft. Das Gerät ist aber, habe ich extra, weil ich gehofft habe, das gefällt meiner Frau besser, in weiß, also eine weiße Umrandung. Und ja, jetzt habe ich natürlich ein schwarzes Kabel gekauft. Das war schlecht, also schaut mal auf meine Wunschliste. Ich glaube, da ist ein weißes USB-C-Kabel jetzt drauf. Das würde ich dann umtauschen. Aber ansonsten, ein tolles Gerät. Also wirklich, bringt sehr viel Spaß. Aber ja, ganz schön teuer, wenn man das jetzt so kaufen muss und hat irgendwie auch nicht mehr so ganz den Kultfaktor, den das erste, also die erste Generation hatte, die war auch mit Holzoptik außenrum so ein bisschen stylischer aus und angeblich der Bildschirm war da noch pixeliger, was in dem Fall wohl gut sein soll. Aber ja, ich finde es großartig, guck da gerade rauf, sehe, dass die Rams gegen die San Francisco 49ers gewonnen haben. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ja, auch angekommen ist Eggnog. Ich bin ja ein sehr großer Eggnog-Freund, wenn ihr das nicht kennt. Das ist so eine, wie sagt man da, eine Eierspeise, ein Eierpunsch aus den USA oder aus England, der zu Weihnachten halt sehr populär ist. Kann man kalt und warm zu sich nehmen, kann man auch einen kleinen Schluck Alkohol mit reinmachen, irgendwie ein, was, warte, jetzt kommt wieder meine Alkoholkenntnisse, was ist, Cognac, Brandy, irgendwie sowas, also etwas Härteres kann da ruhig rein, also das war wirklich nur einen kleinen Schluck. Und ich mag das also sehr, sehr gerne, leider in Deutschland nicht ganz so einfach zu bekommen. Es gibt eine luxemburgische Firma, Luxlate, die haben den im Angebot und da suche ich dann immer nach. Und als ich da gesucht habe, habe ich gesehen, dass die Firma eine eigene Website hat mit Rezepten und da ist unter anderem eine Kürbis-Eggnog-Roll, also so eine Art ja, Kürbiskuchen mit einer Füllung, wo Eggnog halt drin ist und meine Frau liebt ja Kürbis, ich liebe Eggnog, also das verbindet unsere beiden Leidenschaften, also das wird sicherlich mal ausprobiert werden, das finde ich ganz gut. Das Ganze ist leider relativ, der Eggnog ist leider relativ kalorienreich, deswegen habe ich da im letzten Jahr mal einen Skinny-Eggnog probiert, habe dafür ein Rezept gefunden, wo man also dann etwas, ich sag mal, keine Sahne nimmt, sondern einfach nur normale Milch. Ich glaube, man kann sogar teilentrahmte Milch nehmen. Und es hat trotzdem, mir persönlich hat es ein bisschen zu sehr nach Vanillejoghurt geschmeckt, aber ich habe von Verwandtschaft gehört, dass das doch sehr gut angenommen ist und ich das nochmal probieren sollte. Nach langer Zeit mal wieder probiert, habe ich auch Too Good To Go. Ich bin ja hier an meinem letzten Dienstag im Urlaub. Und da habe ich dann die App mal wieder genutzt, Too Good To Go, wer das noch nicht kennt, das ist so eine ja, App, eine Kampagne, eine Firma, muss man auch sagen, die verdienen ja auch Geld damit, wo Restaurants oder andere Kioske Sachen anbieten können, die noch gut sind, Too Good To Go, aber wo es halt schwer wird, die zu verkaufen, also beispielsweise die Brötchen, die am nächsten Tag schlecht wären, die man ansonsten halt wegwerfen würde. Und die kann man dann für einen kleinen Obolus da dann kaufen. Dann bieten die Bäcker, keine Ahnung, irgendwie 5, 6 Tüten an und man geht dann halt hin und bekommt halt eine Tüte, wo man aber nicht vorher weiß, was da drin ist. Und ja, das ist manchmal sehr gut, manchmal ist es auch ein bisschen enttäuschend. Ich habe das letzte Woche langer Zeit mal wieder genutzt. Früher haben wir das relativ häufig gemacht, denn da war ein Sushi-Restaurant gleich nebenan bei uns, als wir noch in der alten Wohnung waren. Und die hatten immer riesige Portionen. Also da hat man dann wirklich so am Abend, es war auch sehr spät, was man das immer holen musste, hat man am Abend dann quasi das halbe Sushi-Buffet, was dann noch nicht verkauft worden war, bekommen. Das war grandios. Ja, das haben wir jetzt leider nicht mehr. Aber Starbucks, die sind nicht weit weg von mir hier in der Kieler Innenstadt. Und ja, dachte ich, eine Überraschungstüte gekauft, habe 4 Sandwiches bekommen, die wahrscheinlich bei Starbucks selber jedes Mal 5 Euro das Stück gekostet hätte. Habe ich dann für, ich meine, 5 Euro oder sowas insgesamt bekommen. War leider alle 4 Sandwiches waren identisch. Also es war 4-mal ein Schinken-Sandwich. Ja, das war lecker, war gut, aber ja, ein bisschen mehr Abwechslung wäre halt ganz häufig gewesen. Und wie ich habe es gerade eben genutzt, denn wir sind kurz in die Stadt gegangen und ich habe dann auf dem Rückweg habe ich bei einem Restaurant, wo wir häufiger schon vorbeigegangen sind, aber noch nie drinnen waren, da haben wir quasi einen Mittagstisch, der normalerweise über 8 Euro kostet, für 3 Euro bekommen. Das habe ich mir gleich mitgenommen, habe ich eine Tupperdose voll mit Bifteki gekriegt. Das war sehr lecker. Also ich bin jetzt vollkommen satt hier beim Essen, was ja beim Essen, beim Sprechen, was relativ selten passiert, denn normalerweise nehme ich das ja auf, bevor wir Abendessen. Also das ist mal ein bisschen außergewöhnlich, das Ganze. Ob man das merkt, dass das außergewöhnlich ist, meine Magenfüllung, mein Füllstand im Magen, dann mir da doch Bescheid. Nutzt dazu die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber über meine Homepage smk-blog.de. So, los geht's mit den News und Transaktionen. Gar nicht so super viele. Es ging aber los am letzten Dienstag. Da hatte sich nämlich Joshua Carty verletzt bei den Los Angeles Rams. Deswegen hat man Tanner Brown auf den Practice Squad geholt. Der war vorher ja bei einem Workout gewesen bei den New York Football Giants. War allerdings die letzten 2 Jahre auch bei den Rams im Camp gewesen. Deswegen, ja, da jetzt keine große Überraschung, dass man vorsichtshalber ihn auf den Practice Squad geholt hat, um da sicher zu gehen, dass Joshua Carty da einen Ersatz hätte. Aber ja, ich kann ja vorwegnehmen, dass er gespielt hat. Dann mussten die New York Football Giants ja einen Kicker holen, weil Graham Gano sich verletzt hatte und am Dienstag dann auch auf die Injured Reserve ging. Und man hat sich dann entschieden für keinen der Spieler, der bei einem Workout war, sondern für Greg Joseph, den man vom Practice Squad der Detroit Lions direkt aufs Active Roster geholt hat. Was dann auch bedeutet, dass selbst wenn er, was wahrscheinlich nicht passieren wird, nach dem ersten Spiel oder nach dem zweiten Spiel entlassen worden wäre, dann muss er mindestens für 3 Spiele bezahlt werden. Also das ist jetzt direkt auf das Active Roster gesigned worden, kriegt Geld für mindestens 3 Spiele. Er hofft natürlich, dass er länger da bleibt. Dann gab es noch ein Workout bei den Buffalo Bills. Da ist man, glaube ich, nicht so ganz zufrieden mit Tyler Bass. Schon letzten Saison und auch in dieser Saison, ja, ging es ein bisschen durchwachsen los. Anders Carlson und Kate York waren da auch jetzt keine Namen, die jetzt aber so wirklich Angst und Schrecken verbreiten würden, außer bei Fans der Green Bay Packers und der Washington Commanders oder Cleveland Browns. Wie am Mittwoch werden ja immer die Special-Spieler der Woche bekannt gegeben. Diesmal erwischt, in Anführungszeichen, hat es Austin Seibert von den Washington Commanders, der Ersatz für Kate York in der NFC, und Kaimi Fairbairn von den Houston Texans in der AFC. Da habe ich letzte Woche erzählt, dass er ja 6 von 6 gegangen ist bei 50 plus Field Goals in den letzten 2 Spielen. Und das habe ich aber Cairo Santos zugeschrieben. Da möchte ich mich nochmal korrigieren. Das war Kaimi Fairbairn. Habe ich später erst beim Hören gemerkt, dass ich da einen kleinen Fehler drin hatte. Und dann gab es noch bei den Detroit Lions, die haben jetzt ja gerade Greg Joseph verloren vom Practice Squad. Also haben sie gesagt, wir holen einen neuen Kicker auf den Practice Squad. Das haben sie gemacht mit Matthew McCrane. Der hat wie Jake Bates auch XFL-Erfahrung, keine UFL, aber XFL-Erfahrung. Also da 2 Spieler, die im Frühjahr schon aktiv waren, zumindest im letzten Jahr dann gewesen waren. Am Donnerstag hat Joshua Carty nicht am Training teilgenommen, zum 2. Mal hintereinander. Ja, da die Leistenzerrung war doch böse, aber Er konnte ja dann am Wochenende ran. Es gab Panther-Workouts bei den LA Chargers. Die hatten Michael Palladi zu Gast, linksfüßiger Panther, weil man gegen die Pittsburgh Steelers gespielt hat, die ja mit Collis Waitman auch einen linksfüßigen Panther haben. Und die Eagles, die hatten Colton Spengler da. Ebenfalls ein linksfüßiger Panther, sage ich jetzt einfach so, ohne dass ich jetzt wirklich nachgeguckt habe. Ich weiß, dass er bei Maryland am College war. Und er ist ein linksfüßiger Panther. Habe ja Glück gehabt. Gerade ein Bild nochmal angeguckt. Ja, also der war auch da, denn die Eagles haben wahrscheinlich dann auch gegen einen linksfüßigen Panther gespielt. Ich werde hoffentlich gleich darauf kommen, wenn mir einfällt, gegen wen die Eagles gespielt haben. Außerdem wurden die All-Stars der European League of Football bekannt gegeben. Und da freut es uns doch sehr, dass der Kicker im First Team, Friend of the Show, Lenny Krieg geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Panther ist Sebastian van Santen von Ryan Fire. Lenny spielt bei Stuttgart Surge und im Second Team, da sind die beiden Pariser Spieler Mathis Dupont als Kicker und Rémi Bertolin als Panther ausgezeichnet worden. Da also Glückwunsch an alle und wir bleiben bei der ELF. Am Samstag ist dann bekannt gegeben, dass die ELF ein neues Team haben wird. Man fasst es nicht. Nordic Storm soll es heißen in Kopenhagen/Malmö. Das ist ja so eine Zwillingsstadt, also durch eine Brücke getrennt. Wenn ich mich recht erinnere, gibt es da auch so eine berühmte, wie sagt man da, Scandinavian Noir-Serie, die genau darüber geht. Heißt, glaube ich, auch Die Brücke. Ich kenne mich da tatsächlich nicht so aus. Aber Kopenhagen, sehr schöne Stadt. Falls ihr da noch nicht wart, kann ich für einen Urlaub sehr empfehlen. Wirklich sehr, sehr schön. Ja, Nordic Storm wird da also spielen. Bin ja sehr gespannt. Also ich sehe ja immer noch nicht, wie die da vorankommen wollen. Also generell die Liga. Und ob jetzt eine weitere Expansion unbedingt das Richtige ist. Ja, sehe ich doch. Sehr, sehr kritisch, aber die unglaublich, dass die immer wieder schaffen, da Leute zu motivieren, da Geld in den Topf reinzuschmeißen und ja anscheinend auch gar nicht so wenig. Am Sonntag dann die letzte Nachricht aus dieser Woche, denn am Sonntag war es soweit, es ist der dritte Spieltag gewesen und Friend of the Shows, ihr wisst es, ich bin fasziniert vom Rentensystem der NFL und wenn ein Spieler 3 Jahre lang 3 Spiele gemacht hat, dann ist er vested, ein vested Veteran. Ja, also man muss 3 Spiele haben, um vested zu sein in einer Season. Um eine accrued Season zu haben, muss man 6 Spiele gemacht haben. Das ist wichtig für Starti wie den Free Agent Status, also ob man jetzt Restricted Free Agent oder Unrestricted Free Agent und sowas wird. Das ist dafür wichtig, aber um vested, also für die Sozialleistungen, da muss man nur 3 Spiele gemacht haben. Und einige Kicker-Panther haben es jetzt geschafft, nämlich zum einen Cameron Dicker, dann die Panther Ryan Wright, Ryan Stonehouse, Jordan Stout und Jake Kamada haben alle 3 Seasons jetzt voll und werden damit ab dem Jahr, in dem sie 55 alt werden, eine Pension von der NFL beziehen können. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu. Die Pensionsausschüttungen sind nicht ganz so gering in der NFL. Früher war das ein bisschen anders. Da hat man ein extra Spiel gehabt, um Geld zu sammeln, damit überhaupt irgendeine Pension ausgeschüttet werden kann. Und dieses Spiel war quasi das Spiel um den 3. Platz in der NFL. Da mussten die beiden Verlierer der Championship Games ran. Wurde immer in Orlando ausgetragen. Und ja, mehr dazu findet ihr in meinem Buch. Denn das Ganze hatte die großartige Alliteration im American Football, nämlich den Burt Bell Benefit Bowl nach dem früheren Commissioner der NFL, Burt Bell, und auch Besitzer der Philadelphia Eagles gewesen, der da sehr viel bewegt hatte. Ja, ich finde immer eine super Geschichte, die Detroit Lions beispielsweise 3-mal im Burt Bell Benefit Bowl, auch Playoff Bowl genannt, gestanden und haben da 3-mal gewonnen, aber im Super Bowl standen sie halt noch nie. Also Cameron Dicker, Ryan Wright, Ryan Stonehouse, John Stout und Jake Kamada haben sich ihre Rentenansprüche verdient und können sich freuen, wenn sie dann 55 oder sie können auch warten, bis sie 60 sind, bis sie die dann beziehen werden. Ja, bevor wir in die NFL gehen, gucken wir ganz kurz nach Europa, denn da wurde auch ein klein wenig Football gespielt. Los geht es in der European League of Football. Da stand ja am Sonntag das Finale an vor sehr vielen Zuschauern, über 41.000 Zuschauer auf Schalke. Ja, ich habe die Fernsehübertragung gesehen. Überraschend wenig Stimmung kam da für mich rüber. In dem Spiel gab es eine sehr seltene Situation, wo ich auch mal wieder erstaunt war, wie gut das Selbstbewusstsein von vielen Leuten ist, die nämlich genau sagen konnten, ob das jetzt ein Foul war oder nicht. Was war passiert? Nach einer Interception hat ein früherer Verteidiger, einen Wide Receiver in der Endzone getackelt. Und die Schiedsrichter hatten das ja gesehen und ein Holding gegeben. Und da das Ganze in der Endzone passiert war, wurde es dann als Safety gewertet. Sprich, man hat den Ball nicht nur 2 Punkte bekommen, sondern das andere Team hat auch den Ball wieder bekommen. Das ist natürlich sehr unglücklich. Ich persönlich muss sagen, ich kann den Call verstehen, denn es ging da um einen Wide Receiver, der offensichtlich dann hinter dem Interceptor hinterherlaufen wollte und daran gehindert wurde. Ob jetzt der Verteidiger gemerkt hat, dass es eine Interception gab oder einfach gedacht hat, der hat den Ball gefangen und will ihn dann tackeln, ist dann vollkommen irrelevant. Ja, der hat ihn getackelt, ihn daran gehindert, eventuell ein Play machen zu müssen, dass der in Wirklichkeit schon 20 Yards weit weg war und der vielleicht nie einen Play machen können. Ja, das ist eine andere Sache, aber das war ein Foul. Und ja, wenn man da eine Flagge wirft, dann ist es ein Safety. Ja, hätte man keine geworfen, hätte ich damit auch leben können. Aber wenn man die geworfen hat, war der Call für mich absolut korrekt. Aber auch da muss ich mich in der deutschen Football-Bubble wohl entschuldigen für. Damit sehe, bin ich, glaube ich, ganz alleine, der das so gesehen hat. Ansonsten wurden in diesem Spiel kein einziges Field Goal probiert, aber es wurden 10 Extra-Punkte, die meisten davon für den Sieger Ryan Fire, probiert. Und von den 10 waren 9 erfolgreich. Einen hat der Kicker Dennis Tarsic für die Vienna Vikings daneben gesetzt. Gleich den ersten, wenn ich mich recht entsinne. Ja, damit haben wir in der Saison eine Abschlussquote von 158 gemachten Field Goals bei 252 Versuchen oder aber einer Trefferquote von knapp 63%. Das ist ja noch etwas besser, als ich zwischendurch gedacht habe. Da haben die letzten Wochen noch ein bisschen geholfen. Oder sagen wir, ab Mitte der Saison wird es dann ein bisschen besser. Aber ja, das möchte man natürlich trotzdem noch etwas weiter oben sehen. Auch weiter oben sehen möchte man sicherlich die Extrapunkte. Immerhin sind die gestiegen aus dem letzten Jahr. Da waren es 72,3%. Jetzt hat man fast 80% erreicht. Hat leider nicht ganz geklappt. 79,6%, um ganz genau zu sein. Alles handgezählt, also vielleicht habe ich mich irgendwo verzählt und dann sind es doch 80%, aber in meiner Zählung sind es 566 von 711 Extrapunkten oder halt 79,6%. Ja, auch in der German Football League wurde gespielt, da standen die Viertelfinals an und nach denen kommt es jetzt zu den Halbfinalbegegnungen Braunschweig gegen Potsdam und Hildesheim gegen Dresden. Ja, wie da das Finale aussehen wird, das, ja, steht nur noch groß in den Sternen. Es könnte aber ziemlich, sagt man, ostdeutsch werden. Ja, also Potsdam gegen Dresden sind da, glaube ich, zumindest die Favoriten. Würde mich bei Hildesheim natürlich sehr freuen, wenn die weiterkommen, denn der frühere Headcoach von Hildesheim war früher in Kiel. Und ja, mit dem habe ich mich immer ziemlich gut verstanden. Im Gegensatz zu anderen Headcoaches, die früher in Kiel waren und die jetzt Fernsehkarriere gemacht haben. Ja, in diesen Spielen gab es 3 Field-Goal-Versuche, davon war eines erfolgreich, Trefferquote also 1/3. Und bei den Extrapunkten waren 14 von 16 erfolgreich. Insgesamt ist jetzt die Trefferquote bei Field Goals bei 58,3%. Bei Extrapunkten, College-Football-Extrapunkte, da dran denken, nicht ganz 90%. Das können wir aber noch knacken. Also da, wenn da noch gut was läuft in den letzten 3 Spielen, dann erreichen wir da die 90%. Ja, in der NFL, da gab es deutlich mehr Spiele und da starten wir doch jetzt mal mit dem Thursday Night Game. Da schlagen die New York Jets die New England Patriots 24-3. Und es gab in dem Spiel gleich den ersten Fehlschuss und es ist eine Sache, die wir in den letzten 2 Wochen ja überhaupt nicht hatten oder sehr, sehr selten hatten. In dieser Woche wird es so ein bisschen so ein Thema werden. Greg Zuerlein kurz vor der Halbzeit aus 45 Yards leider links vorbei. Später traf er links aus 28 Yards und vorher hatte Joey Sly aus 44 Yards die einzigen Punkte für die Patriots erzielt. Greg Zuerlein trifft alle 3 Extrapunkte, die er macht. Bei den Panthern Bryce Berringer, von mir doch einiges als an Kritik einstecken müssen vor der Saison. Diesmal allerdings ganz grandios bisher gestartet in eben diese. Hatte 5 Punts für einen 49,0 Brutto, 43,6 Netto-Schnitt. Bringt 3 seiner 5 Punts in die 20 und von diesen 3 Punts sogar 2 in die 10. Muss allerdings einen etwas längeren Return zulassen, nämlich einen 21-Yards-Return von Xavier Gibson im 3. Viertel. Thomas Mostert für die Jets hatte 3 Punts für einen 40,7-Yard-Schnitt. 30,0 nur netto, insbesondere dadurch, dass er einen Touchback hatte, bringt immerhin einen Punt auch noch in die 20. Bei den Kickoffs, Greg Sörlein 4 von 5 Touchbacks, ein 18-Yard-Return, Joey Sly 1 von 2, ein 27-Yard-Return. Und ja, damit springen wir auch schon zum nächsten Spiel. Wir bleiben zumindest in New York, gehen aber eigentlich nach Cleveland, denn da gewinnen die New York Football Giants gegen die Cleveland Browns mit 21 zu 15. Und damit kommen wir zu dem ersten Spiel, in dem es kein erfolgreiches Field Goal gab, wenn es Field Goal Versuche gab. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Denn in diesem Spiel haben sowohl Dustin Hopkins als auch Greg Joseph jeweils ein Field Goal probiert, welches jeweils nicht gut war. Dustin Hopkins aus 53 Yards im dritten Viertel links vorbei. Greg Joseph aus 48 Yards im letzten Viertel, 3 Minuten vor Ende. Da hätte man die Punkte sicherlich auch sehr, sehr gerne mitgenommen. Leider rechts vorbei, aber es hat am Ende dann ja doch zum Sieg gereicht. Greg Joseph macht 3 extra Punkte, Dustin Hopkins einen. Die Panther waren sehr, sehr beschäftigt an diesem Tag. Jamie Gillen, der Scottish Hammer für die Football Giants, beides übrigens linksfüßige Panther, auch selten, dass man das mal auf beiden Seiten hat. Jamie Gillen, 7 Punts, 51,6 Yards sein Brutto-Schnitt, 40,4 sein Netto-Schnitt, kommt insbesondere dadurch, dass er 2 Touchbacks hatte, hat allerdings auch einen 67-Yard-Punt und bringt 2 seiner 7 Punts in die 20. Noch sehr viel besser, was das angeht, ist sein Gegenüber, Corey Bajorges, der hatte 6 Punts für einen 51,0 Yard Brutto-Schnitt, also ein bisschen weniger als Jamie Gillen, aber er hat gut 7,5 Yards mehr netto, 47,8 nämlich, was dadurch kommt, dass er einfach nur einen langen Return, nämlich von Smith-Marset, über 16 Yards zugelassen hat, er keinen einzigen Touchback gehabt, aber von seinen 6 Punts bringt er 5 Punts in die 20, von diesen 5, 3 in die 10 und von diesen 3 in die 10 einen in die 5, nämlich exakt an die 5-Yard-Linie, wo der Ball gedownt wurde. Das war im dritten Viertel. Bei den Kickoffs ein Touchback für Dustin Hopkins bei den 3 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längster Return, 28 Yards. Greg Joseph ist da ganz perfekt. Der geht da 4 von 4. Wir springen nach Tennessee. Da schlagen die Green Bay Packers die Titans mit 30 zu 14. Braden Narveson, der Rookie-Kicker, der ja früher bei den Tennessee Titans war, man war mit denen im Camp, ist dann entlassen worden und off-waivers von den Green Bay Packers geholt haben, die daraufhin Greg Joseph, den wir gerade erlebt haben, für die New York Football Giants im Einsatz ist, entlassen haben. Ja, ich möchte nur immer wieder darauf hinweisen, wie klein die Welt der Kicker ist. Braden Narveson, ein bisschen Glück in diesem Spiel, denn er hatte ein 46-Yard-Field-Goal, welches daneben ging, aber durch eine Strafe auf Tennessees Seiten, einen ja, etwas obskures Holding, muss ich auch ehrlich sagen, das ja, muss man auch pfeifen wollen, sage ich mal so. Da wurde ein Spieler in den Longsnapper etwas reingedrückt. Also fand jetzt, also wenn das nicht gepfiffen worden wäre, glaube ich, sich da auch keiner wirklich beschwert. Aber ja, dadurch ist der Drive am Leben gehalten worden. Und Braden Narveson hat dadurch keinen Fehlschuss gehabt in dem Spiel. Geht offiziell 3 für 3, trifft aus 21, aus 26 und aus 47 Yards. Ebenso trifft er bei 3 Extrapunkten. Sein Gegenüber, von dem er wahrscheinlich einiges mitgenommen hat im Camp, Nick Folk, der geht 2 für 2 bei Extrapunkten, versucht kein Field Goal. Ryan Stonehouse hat die Rentenqualifikation geschafft und in diesem Spiel 4-mal gepuntet für Tennessee. 46,8 Yards sein Brutto, 43,0 Yards sein Nettoschnitt. Er bringt einen Punt in die 20. Daniel Whelan ist der irische Panther auf Seiten der Green Bay Packers. Er hat 5 Punts in diesem Spiel. 63 Yards da sein längster. 48,8 sein Brutto. 36 Yards sein Nettoschnitt. Und wenn da so eine große Diskrepanz ist, dann wisst ihr Bescheid, dass er wahrscheinlich entweder lange Returns hat. Nein, aber er hat 2 seiner 5 Punts als Touchback gehabt. Das kostet dann natürlich insgesamt 40 Yards. Das ist natürlich nicht so schön. Bei den Kickoffs, Braden Narveson, 3 Touchbacks bei 6 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return waren 33 Yards für Tennessee und Nick Folk, der ist da perfekt, geht 3 für 3. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Indianapolis Colts auf RTL, muss großartig gewesen sein, 21 zu 16 die Chicago Bears. Prima Premiere auch in diesem Spiel, denn wir haben das erste Field Goal gehabt, welches zu kurz war. Bisher ja die Kicker ja mit schlafwandlerischer Sicherheit aus 50 plus Yards. Aber bei Cairo Santos, da weiß man jetzt, ist die Range nur so knapp 55 Yards, denn ein 56 Yard Field Goal war ein klein wenig zu kurz. Später trifft er allerdings aus 53 Yards dann ohne Probleme im dritten Viertel. Geht also insgesamt 1-2. Bei den Extrapunkten, da sind alle perfekt. Santos 1-1, Matt Gay auf der Seite der Colts 3-3. Die Panther. Rigoberto Sanchez ist es bei den Indianapolis Colts. 5 Punts für einen 49 Yard brutto, 48,2 Yard netto Schnitt. Also da hat er nicht viel verloren. Und bei ihm besonders herausragend, er hat jeden einzelnen seiner 5 Punts, jeden einzelnen in die 20 gebracht. Einen immerhin auch in die 10. Auf der anderen Seite, Torrey Taylor hatte 3 Punts, der Rookie, 4. Runden Draft Pick der Chicago Bears für einen 42,3 Yard brutto, 36 Yard Netto-Schnitt, hat einen Punt immerhin in die 20 gemacht, allerdings einen langen Return auch zulassen müssen, nämlich über 19 Yards und ja, ist einmal über den Haufen gerannt worden und wirklich böse, da habe ich, als ich es gesehen habe, habe ich Schlimmstes befürchtet, denn da ist ein Spieler Goodson in der Endzone in ihn reingekracht und zwar voll in sein Standbein. Das gab also eine Roughing the Kicker-Strafe. Das Ganze wurde reviewed, denn Indianapolis hat eine Challenge-Flagge geworfen, ob der Ball nicht berührt worden war. Denn wenn der Ball halt berührt worden war und wenn es auch nur mit einer Fingerspitze ist, dann ist es halt ein geblockter Punt. Dann, ja, gilt der Schutz für den Panther nicht mehr. Aber nach dem Review wurde gesagt, nein, der Ball ist nicht berührt worden. Und das war ein ganz normales Roughing, ganz normales Roughing-Kicker-Strafe, die dann verhängt wurde mit einem automatischen First Down. Und die gute Nachricht war, dass Torrey Taylor unverletzt geblieben ist bei dem Spiel. Ein anderer Taylor, nämlich D-Punkt-Taylor, ich weiß leider nicht, kenne ich bei Chicago nicht so gut aus, welcher Spieler das war, der war allerdings verletzt liegen geblieben auf diesem Spielzug. Also Taylor hat das Ganze gut überstanden und 62 Yard Punt dabei übrigens auch noch gehabt. D-Taylor ist leider verletzt gewesen dabei. Bei den Kickoffs hat Cairo Santos 3 Touchbacks bei 4 Versuchen, einen 30-Yard-Return, Matt Gay auch 3 Touchbacks bei 4 Versuchen und einen 26-Yard-Return. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen sehr deutlich die Minnesota Vikings die Houston Texans 34-7. Ja, ging schlecht los für die Houston Texans. Der erste Pass von CJ Stroud wurde abgefälscht und dann ohne Probleme abgefangen. Und kurz vor Ende des ersten Viertels hat Kaimi Fairbairn dann auch noch einen 54-Yard-Field-Goal, wo ich doch ihn noch so gelobt hatte, dass er so sicher ist, aus 50-plus-Yards rechts daneben gesetzt. Auf der anderen Seite, da lief alles perfekt. Das kann man auch daran sehen, dass Will Reichert ein 58-Yard-Field-Goal Doink-In trifft. Das, ja, wenn es läuft, dann läuft es halt. Und der Kick war da gut. Vorher hatte er schon ein 35-Yard-Field-Goal ohne Unterstützung des Pfostens gemacht. Er geht 4 von 4 bei Extrapunkten. Kaimi Fairbairn 1 von 1. Beide Panther, Ryan Wright und Tommy Townsend, hatten jeweils 4 Punts. Und Ryan Wright ein 48,2-Yard-Bruttoschnitt. Tommy Townsend exakt 4 Yards weniger, 44,2. Ryan Wright gewinnt auch deutlich den Netto-Anteil. 47,0 gegen 36,1. Acht, was insbesondere dadurch kommt, dass Townsend ein Touchback hatte. Townsend wurde in dem Spiel auch einmal umgerannt von Kruger Hill. Leider wurde die Strafe aber abgelehnt, weil das nichts gebracht hätte. War nämlich ein 4. und 8 und hat da dann einfach den Punt, der immerhin 52 Yards lang war, stehen gelassen. Insgesamt beide Spieler bringen 2 Punts in die 20. Ein Townsend, dadurch verliert er halt das Netto-Yard-Duell, hat allerdings ein Touchback gehabt. Ja, bei den Kickoffs, Kaimi Fairbairn hat 2 gemacht und ja, wie gesagt, der lief an dem Tag wirklich nicht gut. Einen Kickoff hat er ins Aus gemacht und den anderen war, glaube ich, ein Onside-Kick-Versuch. Nee, stimmt gar nicht. Nö, hat einen Kickoff ins Aus gemacht und einer wurde 19 Yards retourniert. Und Will Reichert, der hatte 6 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat und es gab einen 27-Yard-Return. Wir springen schon zum nächsten Spiel. Da, jetzt erinnere ich mich auch dran, Colton Spengler, linksfüßiger Panther. Und ja, die Philadelphia Eagles haben gegen einen linksfüßigen Panther gespielt, nämlich gegen Matthew Heyball. Der spielt bei den New Orleans Saints und die Eagles gewinnen. 15, 12. Ja, auch in diesem Spiel gab es ein Doink-In, diesmal durch Blake Groupy aus 34 Yards. Sein Kick geht an den rechten Pfosten und ja, von da aus aber hinters Tor rein. Da also noch gutes Glück gehabt. Insgesamt geht er 2 für 2, trifft noch aus 38 Yards. Sein Gegenüber, Jake Elliott, der geht 0 für 1, möchte ihm allerdings keinen großen Vorwurf machen, wenn man aus 60 Yards nicht trifft, rechts vorbei ging da sein Schuss. Er macht allerdings den einzigen Extrapunkt in diesem Spiel. Wir kommen zu den Punts und es gab schon wieder einen geblockten Punt. Der Brain Man hat es da erwischt im dritten Viertel. Ja, wie gesagt, ich kann gar nicht so sagen, was da los ist mit manchen Special Teams. Das ist wieder, ja, also vollkommen frei durchgekommen und ja, der gute Gray Auden hat dann den Ball aufgenommen, ihn noch für 27 Yards fast bis zum Touchdown, bis zur 9-Yard-Linie retourniert. Leider wieder kein Kicker- oder Panther-Tackle, aber da kommen wir noch zu, das verspreche ich. Wenn Brainman mal nicht allein gelassen wurde von seiner Line, dann hat er einen einzigen Punt gehabt, der war 43 Yards lang. Mehr kann ich da nicht zu erzählen. Matthew Hayball, der australische Linksfüßer auf der anderen Seite, hatte 4 Punts für einen 40,5 Yard brutto, netto 39 Yard Schnitt. Also so ganz zufrieden ist man da, glaube ich, auch nicht mit ja, den letzten anderthalb Jahren, die man hatte mit australischen Panthern. Einmal Lou Hadley und jetzt halt Matthew Hayball. Hayball, immerhin 2 der 4 Punts bringt er in die 20 ein. Davon sogar in die 10-Yard-Linie. Bei den Touchbacks, Brandon Mann macht das für die Eagles. Bei den Touchbacks, genau, bei den Kickoffs. Da, ja, Brandon Mann perfekt, 3-4-3. Während Blake Groupy nur einen bei 4 hat, aber auch keinen wirklich sehr langen Return zulässt. Der längste ist 29 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da schlagen die Pittsburgh Steelers die LA Chargers mit 20 zu 10. Ja, alle Kicker, die so perfekt waren die letzten Wochen, auch in diesem Jahr, in diesem Fall Chris Boswell. Und auch da wieder kann ich ihm keinen Vorwurf machen. Aus 62 Yards geht sein Kick rechts vorbei. Ja, kurz vor der Halbzeit, also ja, das passiert halt. Nicht jeder ist hier Brandon Aubrey und trifft seine Dinge immer. Karen Dicker, rentenberechtigt, hat den Reigen geöffnet mit einem 28-Yard-Field-Goal im zweiten Viertel. Chris Boswell ist dann noch erfolgreich im dritten, vierten Viertel aus 38 und 30 Yards. Bei den Extrapunkten, da geben sich beide schadlos. 2 für 2 ist da Boswell. Und Dicker macht den einen, den er probiert. Corliss Waitman ist der neue Panther, linksfüßige Panther, der Steelers hatte 3 Punts in diesem Spiel für einen 52 Yard brutto, 50,3 Yard Nettoschnitt, also das ganz hervorragend, bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Sein Gegenüber ist J.K. Scott bei den Chargers 7-mal im Einsatz gewesen. Das möchten Chargers-Fans sicherlich auch nicht mehr so gerne hören. 63 Yards, immerhin sein längster Punt, 50,0 Yards sein Bruttoschnitt, 47,1 sein Nettoschnitt, hat allerdings den ersten kritischen Punt des Wochenendes, hat einen 39 Yard Punt von der eigenen 7. Das ist natürlich nicht optimal, aber ansonsten immerhin 3 Punts, die er auch in die 20 bringt, allerdings auch keinen weiter rein. Touchbacks, jeweils 3 bei den Kickoffs. Cameron Dicker hat allerdings auch nur 3 probiert und Chris Boswell hatte 5 ausgeführt. Der längste Return da allerdings auch nur 23 Yards lang. Und damit springen wir schon wieder zum nächsten Spiel. Da schlagen, überraschend, die Denver Broncos die Tampa Bay Buccaneers 26 zu 7. Ja, großen Anteil daran hatte Will Lutz, der erfahrene Kicker der Denver Broncos, denn der durfte an diesem Spieltag insgesamt 4 Field Goals probieren und die waren alle erfolgreich, allerdings alle auch machbaren Distanzen, 43, 38, 33 und aus 43 Yards, dazu macht er 2 Extrapunkte. Chase McLaughlin ist der Kicker der Tampa Bay Buccaneers, ja, der probiert einen Extrapunkt und der ist auch gut. Die Panther Riley Dixon hatte 2 Punts für die Denver Broncos, einen 49 und einen 47 Yard Punt. Dementsprechend ist sein Bruttoschnitt 48 Yards und da alles davon netto war, ist sein Nettoschnitt auch 48 Yards. Man soll es kaum glauben. Ein Punt bringt er immer in die 20. Jake Kamada, Rente gesichert, 4 Punts, 67 Yards, sein längster Punt, 47,2 sein Bruttoschnitt, nur 40,5 sein Nettoschnitt, was insbesondere dadurch kommt, dass Mims ein 27 Yard Return hatte relativ am Anfang des Spiels im ersten Viertel. Er bringt, Jay Kamada hat einen kritischen Punt, das wollte ich zuerst erzählen, einen 33-Yard-Punt von der eigenen 33, endet an der 66, das mag ich. Und zwei Punts bringt er in die 20 und die auch beide immerhin in die 10. Das ist also da zumindest sehr gut gelaufen. Er macht auch die Kickoffs für die Tampa Bay Buccaneers, geht da 2 für 2. Will Lutz bei den Denver Broncos 5 von 7, der längste Return allerdings auch nur 27 Yards lang. Beide Returns sind 27 Yards lang, sehe ich gerade. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gewinnt der offensive Juggernaut der Carolina Panthers gegen die Las Vegas Raiders 36-22. Andy Dalton or bust, sage ich mal. Ja, das lief. Daniel Carlson, der Kicker der Las Vegas Raiders, bei dem lief jetzt nicht ganz so gut, kurz vor der Pause. Soll er einen 57-Yard-Field-Goal probieren. Das ist aber leider nicht erfolgreich, geht links vorbei. Auf der anderen Seite, Eddie Pinheiro, bisher ja einzige offensive Waffe gewesen für die Carolina Panthers, der macht 3 Field-Goals bei 3 Versuchen. Trifft aus 43, aus 35 und aus 26 Yards. Dazu macht er noch 3 Extrapunkte. Daniel Carlson macht da 2. Alle da übrigens perfekt. Die Panther, beides Veteranen. AJ Cole für die Raiders hat 5 Punts für einen 52,2-Yard-Schnitt. Bruttoschnitt 45,6, davon netto, bringt 3 der 5 in die 20, einen in die 10, den sogar an die 5-Yard-Linie. Ich guck mal ganz genau, ja doch, exakt an die 5-Yard-Linie, der ging da out of bounds. Muss allerdings auch einen etwas längeren Return zulassen. Blackshear ist über 16 Yards im zweiten Viertel unterwegs, wird von Tommy Eichenberg, früherer Ohio State-Spieler, getackelt. Johnny Hecker auf der Seite der Carolina Panthers 4 Punts für einen 44,2-Yard-Bruttoschnitt und der hat überhaupt keinen Netto-Yard zugelassen. 44,2 Yards auch sein Netto-Schnitt. 2 der 4 in die 20, einen davon sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich exakt an die 3-Yard-Linie. Das ist also sehr, sehr schön gewesen. Leider nicht an die 1, was nochmal extra Spendengeld gebracht hat, aber an die 5 bringt ja auch Spendengeld. Die Kickoffs, Daniel Carlson, ein Touchback bei 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längster Return 30 Yards, hat einen Onside-Kick probiert. Der war leider nicht erfolgreich. Eddie Pinheiro, der hat 5 Touchbacks bei 8 Kickoffs, die er ausgeführt hat. 8 Kickoffs für Carolina, muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Einmal war allerdings ein Kickoff bei ihm zu kurz im zweiten Viertel. 1 Yard hat gefehlt, der Ball ging an die 21-Yard-Linie, dementsprechend ein Foul wegen Kickoff short of landing zone und der Ball geht an die Las Vegas Raiders 40-Yard-Linie. Also auch nicht das erste Mal, dass wir das sehen und schön, dass ich das in meine Statistiken hier eingefügt habe und sehen kann ich da auch, dass Daniel Carlson einen Extrapunkt, genau, einen Onside-Kick probiert hat, der allerdings nicht erfolgreich war und von Sanders gesichert werden konnte. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da häufen sich die Verletzungen bei den Miami Dolphins und die Seattle Seahawks gewinnen mit 24-23. Beide Kicker in diesem Spiel gehen 1-2. Jason Myers auf Seiten der Seattle Seahawks trifft zunächst aus 56 Yards, später aus 53 Yards, allerdings geht sein Kick links vorbei. Jason Sanders, der macht es umgekehrt, der trifft nicht aus 57 Yards, trifft allerdings dann später aus 23 Yards. Das kann man von einem NFL-Kicker dann auch erwarten. Das sind leider dann auch die einzigen Punkte für die Dolphins. Jason Myers macht noch 3 Extrapunkte. Bei den Panthern, Michael Dixon, der australische Panther auf Seiten der Seahawks, hatte einen 61-Yard-Punt, insgesamt 4 an der Zahl, 48,8 Yards sein Bruttoschnitt, allerdings nur 32,8 Yards sein Nettoschnitt. Ja, wir rechnen wieder aus. Warum? Das kommt zum einen dadurch, dass er einen Touchback hatte. Da verliert er schon mal ordentlich Yards. Aber viel schlimmer, er hat auch einen 44-Yard-Return zugelassen durch Braxton Berrios im zweiten Viertel. Einzig Gute, er hat ihn persönlich ins Ausgeschubst, sprich das erste Kicker-Tackle geht an Michael Dixon in dieser Saison. Es wird nicht das Einzige bleiben. Wenn wir rechnen, sind beides Australier. Ja, also Dixon, ein Kicker-Tackle, 4 Punts. 61 Yards der längste, leider nicht ganz so gut mit den Netto-Yards. Jake Bailey, wir beobachten ja, ob Primetime Jake Bailey zurück ist. 6 Punts insgesamt in diesem Spiel, 46,2 Yards sein Bruttoschnitt. 39,7 Yards sein Nettoschnitt. Auch er hat einen Touchback, bringt allerdings 3 seiner 6 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs, Jason Myers hat 2 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Längste Return 32 Yards. Jason Sanders hat keinen einzigen Touchback bei 2 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und hat noch einen langen Return zugelassen, nämlich gleich beim Eröffnungskickoff war Williams über 39 Yards unterwegs. Das ist einer längeren Returns an diesem Wochenende. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da wurde es ja sehr lang, sage ich mal, zumindest auf einer Seite, allerdings dann auch nicht mit dem richtig guten Ausgang für dieses Team, denn es schlagen die Baltimore Ravens die Dallas Cowboys 28-25. Brandon Aubrey ist wahrscheinlich zurzeit der beste Kicker in der National Football League. Und ich sag mal so, wenn er die Chance bekommt, ein 67, vielleicht sogar 68 Yard Field Goal zu probieren, dann ja, sollten wir die Rekordtaste auf unserem VHS-Videorekorder drücken, denn das könnte NFL-Geschichte geben. Er tritt an in diesem Spiel zu einem 65 Yard Field Goal Mitte des ersten Viertels und macht das ja jetzt nicht super locker. Also ja, ich sag mal, ein Yard mehr Platz wäre noch gewesen, vielleicht noch anderthalb, aber ja, er trifft es einfach. Ein 65-Yard-Field-Goal, das zweitlängste in der NFL-Geschichte, Rekord ja von Justin Tucker, damals mit Hilfe der Crossbar in Detroit. Und dann 64 Yards durch Matt Prater und 63 Yards dann einige andere, ja, unter anderem Tom Dempsey, der den Rekord sehr, sehr lange gehalten hat. Brandon Aubrey aus 65 Yards, zweitlängste Field-Goal der NFL-Geschichte. Und ja, wenn er die Chance hat, dann, glaube ich, wird der Rekord in diesem Jahr auch noch fallen. Packen, wollte ich gerade sagen. Nee, der Rekord wird dann fallen. Tritt dann kurz vor der Halbzeit auch nochmal einen 51 Yarder an. Das ist ja eher Chipshot für ihn. Auf der anderen Seite Justin Tucker, der ja sonst immer vermeintlich beste Kicker in der National Football League. Bei dem ist gerade, ja, wie sagt man so schön, Kacke am Schuh. Da läuft es gerade gar nicht so gut, dass er längere Field Goals im Moment Probleme mit hatte. Ja, das sei ihm geschenkt. Aber jetzt 46 Yards, das ist für ihn auch eher Chipshot-Material, links vorbei. Und man hat nach dem Spiel auch gesehen, dass sein Headcoach da etwas länger mit ihm im Gespräch war. Denk mal, ich weiß nicht, was man da großartig machen kann. Vielleicht Konkurrenz, ihm einfach einen anderen Kicker ins Camp holen oder vielleicht einfach mal welche zum Workout einladen, einfach zu zeigen, also auch du bist nicht unangreifbar. Vielleicht muss man ihn auch mit Sanfthandschuhen anfassen und sagen, oh, wir holen irgendeinen Nulpen-Kicker hier ins Camp, der ist nur dafür da, dass du hier eigentlich gar nichts mehr machen musst, denn Justin Tucker hat ja eine sehr spezielle Trainingsroutine. Ja, da wird der geht von hinten nach vorne, also der macht erst die langen Field Goals, dann kann ich nicht genau sagen, aber er macht irgendwie so 3,55 Yarder, dann 3,50 Yarder, 3,45 Yarder. Und sobald ein Field Goal daneben geht, fängt er wieder von vorne an. Das ja, nervt seine Mannschaftskameraden. Manchmal, wenn die halt ja am Ende dann eben geht ein 30 Jahre vorbei, dann fangen wir wieder bei 55 an. Das ja kann manchmal unangenehm werden, aber in den meisten Fällen ist das wohl alles immer gut im Training. Also da wird man sehen müssen, was da Randy Brown und Coach Harbaugh da so machen. Randy Brown ja vielleicht einer der erfahrensten und sicherlich einer der respektiertesten Kicking-Coaches, die man hat und auch tatsächlich jemand, der sich mit Kicking auskennt. Viele Special-Team-Coaches überlassen das ja häufig doch eher den Kickern selber und deren Heimtrainern daran dann zu arbeiten und gehen da nur auf wirklich ganz grobe Fundamentals ein. So die Feinheiten lassen die meistens die Kicker selber arbeiten, die Special Teams Coordinator und so, die sind halt eher dann ja, für Aufstellung und generelles Playcalling verantwortlich und nicht so sehr, was der Kicker, ob er vielleicht seinen Plant Leg da 3 Zentimeter näher an den Ball oder weiter weg oder weiter nach vorne oder so bewegen soll. Das überlässt man dann doch den Leuten, die sich damit da etwas besser auskennen. Zumindest bei Extrapunkten, da lief es allerdings gut bei Justin Tucker, geht 4 von 4 und Brandon Aubrey da 1 für 1. Die Panther, Brian Enger für die Dallas Cowboys und John Stout für die Ravens hatten jeweils 4 Punts. Enger für einen 52,2 Yard Brutto, 45 Yard Nettoschnitt, bringt 2 der 4 in die 20, hat allerdings auch einen längeren Return von Harty im zweiten Viertel über 16 Yards zulassen müssen. Und John Stout, der hat für seine 4 Punts nur einen 42,8 Yard Bruttoschnitt. Allerdings, alle Yards sind da auch netto. Und er bringt 3 der 4 in die 20 und von diesen 3 sogar 2 in die 10. Brandon Aubrey bei Kickoffs nicht ganz so gut. 2 von 6 Touchbacks hat er. Hat einen längsten Return, 31 Yard zugelassen. Und Er hat es geschafft, nämlich der erste Kickoff, Onside-Kick, der in diesem Jahr recovered wurde, stammt von ihm. Watermelon-Kick hat den Ball einfach auf den Boden gelegt und dann, ja, Zay Flowers nicht besonders clever da rangegangen, hat den Ball berührt und ihn nicht aufnehmen können, ist ihm durchgerutscht und konnte dann von Goodwin für Dallas erobert werden. Beim zweiten Mal hat Zay Flowers das dann ein bisschen cleverer gemacht, einfach den Ball genommen, sicher gefangen und gleich ins Ausgegangen. Das, ja. Deswegen aber eine Erfolgsquote von 50% bei Onside-Kicks. Und wir haben den ersten erfolgreichen Onside-Kick erlebt in dieser Saison. Justin Tucker, 3 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. 33 Yards, der längste Return. Wir kommen zum Game-Winning-Field-Goal des Tages. Das stammt von dem Kicker der LA Rams, denn die schlagen die San Francisco 49ers mit 27-24. Ja, und es kam nach einem, ja, weiß nicht, Game-Winning-Field-Goal, wir sind ein bisschen früh gewesen, aber nach einem Fehlschuss von Jake Moody für die San Francisco 49ers aus 55 Yards ging sein Kick links vorbei und dementsprechend gab es dann Hoffnung für die Rams und die haben sie genutzt, den Ball für Joshua Carty in Position gebracht und der konnte dann am Ende mit einem 37-Yarder den Sieg einfahren, nachdem lange Zeit gar nicht so gut ausgesehen hat für die Rams, aber solche Spiele in The Witching Hour, ja, haben sie es dann gedreht. Jake Moody vorher erfolgreich gewesen aus 26 Yards, Carty vorher einmal aus 33 Yards. Extra Punkte haben sich beide nichts gegeben, gehen 3-3. Mitch Wischnowski ist der australische Panther des San Francisco 49ers, hatte 2 Punts in dem Spiel, ein 47, ein 43 Yards Punt. Wenn ihr das zusammenrechnet, kommt ihr auf einen Bruttoschnitt von 45 Yards, allerdings sein Nettoschnitt nur 26 Yards, kommt daher, dass er einen 38-Yard-Return von Smith zulassen musste, nämlich genau um das Game-Winning-Field-Goal abzusetten, also vorzubereiten. Ja, das war nicht gut, den hätte man lieber ins Aus schießen sollen. Den Ball kam an der 12-Yard-Linie runter und wurde dann 38-Yard-Return, sprich bis zur Mittellinie. Ja, gar nicht gut. Never punt to a tie, heißt es ja auch in Football-Kreisen, also ja, muss man vielleicht auch nochmal überlegen. Also zumindest zu keinem Spieler darf man dann punten. Einzig Gute daran, ich hatte erwähnt, dass beide Kicker-Tackles, die wir an diesem Wochenende haben, von Australien kamen, mit Schuknowski war es, der ihn ins Aus geschoben hat. Auf der anderen Seite hat Ethan Evans den Punting-Job inne bei den Rams. Der hatte 3 Punts für einen 42,3-Yard Brutto und 49,3-Yards Nettoschnitt, bringt 2 Punts in die 20 ein, davon in die 10. Und Touchbacks, da können wir es ganz schnell machen, denn es gab in diesem Spiel nur Touchbacks bei allen 11 Kickoffs, die Evans und Moody probiert haben. Und eine Sache müssen wir natürlich auch sagen, es gab in diesem Spiel den ersten einzigen Punt-Fake des Wochenendes, ausgeführt durch die LA Rams. Leider nichts mit Panther oder so großartig involviert. Es war ein Direct Snap to Rivers. Und Rivers geht dann über Left End auf die zur 50-Yard-Linie für 7 Yards nach vorne. Ja, und da das Ganze bei einem 4. und 6 war im zweiten Viertel, hat das gereicht. Also erfolgreicher Punt-Fake da ausgeführt worden. Bekannt für Punt-Fakes ist ja Head Coach Dan Campbell von den Detroit Lions. Der hat diesmal keinen Punt-Fake geordert, sage ich jetzt einfach zumindest mal so. Aber es hat gereicht zum Sieg. Man schlägt die Arizona Cardinals 20-13. Matt Prater, der Mann mit dem jetzt nur noch drittlängsten Field Goal in der NFL, Geschichte, der hat 2 Field Goals in dem Spiel probiert, die waren beide erfolgreich, nämlich aus 42 und aus 45 Yards war er gut. Jack Bates hingegen war nicht gut bei dem ersten Extrapunkt, den er probiert hat, der ging nämlich rechts vorbei. Ja, die anderen beiden waren dann allerdings drinne. Matt Prater hat nur einen probiert, der war erfolgreich. Blake Gilgan ist der Panther der Cardinals, hatte 5 Punts in diesem Spiel, 52 Yards sein Bruttoschnitt, 44 Yards sein Nettoschnitt. Da kann man sich dann auch wieder denken, da gab es einen etwas längeren Return, nämlich Khalif Raymond über 17 Yards im dritten Viertel. Und ja, einen Punt hat er noch in die 20 gebracht. Auf der anderen Seite Jack Fox für die Lions, 68 Yards, sein längster seiner 5 Punts. Ein 49,4 Yards Bruttoschnitt, 45,4 Yards sein Nettoschnitt. Er bringt 4 der 5 Punts in die 20. Der eine, den er nicht reinbringt, das ist ein Touchback. 3 dieser 4 bringt er in die 10 und einen sogar an die 5 und den nicht nur an die 5, sondern sogar an die 2er. Nee, leider nicht die 1, aber sehr schöner Punt, 61 Yards gedownt an der 2-Yard-Linie. Wie im vorigen Spiel, auch hier gab es nur Touchbacks bei Kickoffs, bei den 7, die Bates und Prater probiert haben. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen am Sonntagabend amerikanischer Zeit die Kansas City Chiefs die Atlanta Falcons 22-17. Ja, mal wieder ein klein wenig zu weit rechts. Harrison Butker, das war ein sehr schöner Tweet, den ich heute Morgen gelesen habe, denn Harrison Butker hat einen Extrapunkt an den rechten Pfosten gesetzt oder zumindest an den Windindikator oben an den Rand. Nicht gut. Ja, das war auch das Einzige, was da nicht so gut lief für Butker, denn der hat insgesamt 3 Field Goals probiert und wurde immer weniger an Distanz. Es fing schwierig an, 53 Yards. Dann 44 Yards und dann aus 21 Yards. Das längste Field Goal in diesem Spiel kommt allerdings von Younghoe Koo auf Seiten der Atlanta Falcons. Der darf nur ein einziges Mal ran. Zu Beginn des vierten Viertels trifft er aus 54 Yards. Ja, der macht auch beide Extrapunkte, während halt Butker einen von 2 nur erfolgreich hat und der in anderen immerhin ein Doink ist. Das ist ja auch ein, wie sagt man, spendenrelevantes Thema. Ja, wir hatten eine interessante Situation bei einem Punt von den Kansas City Chiefs. Matt Ariza hat den Ball gepuntet zu Williams. Der hat den Ball an der 11-Yard-Linie aufgenommen. Dann wollte er ihn nach vorne tragen, fummelt ihn aber. Und der Ball wird von einem anderen Williams, nämlich Williams bei Kansas City, recovered an der 8-Yard-Linie. Und das Ganze wurde, bei einem Turnover, wurde dann allerdings sich einmal angeguckt und dann gesagt, nee, der war schon down by contact, das ist kein Fumble gewesen. Also der Spielzug wurde dann reversed und so war es dann im Endeffekt nur ein 52-Yard-Punt von Matt Ariza bis zur Atlanta 10-Yard-Linie mit einem 1-Yard-Return. Insgesamt Matt Ariza, 3 Punts, der 52 Jahre, aber auch sein längster Punt, hat einen in die 20 gebracht. Von dem habe ich euch gerade sehr viel erzählt. Bradley Pinion ist der Panther der Atlanta Falcons, hatte 3 Punts, 65 Jahre, sein längster, 54 Jahre sein Bruttoschnitt, 43,3 Jahre sein Nettoschnitt, bringt einen Punt in die Endzone. Das nennt man dann einen Touchback. Er macht auch die Kickoffs bei den Falcons, hat davon 4 insgesamt in dem Spiel, 2 Touchbacks. Harrison Butker 4 Touchbacks bei 6 Kickoffs. So rum, längste Return in dem Spiel kommt von den Chiefs und ist 32 Yard lang. Wir kommen zu den beiden Monday Night Games, auch nächste Woche ja auch 2 Monday Night Games. Zunächst starten wir mit dem sehr deutlichen Sieg der Buffalo Bills gegen die Jacksonville Jaguars, 47-10. Tyler Bass, der Kicker der Buffalo Bills, ordentlich im Einsatz gewesen in dem Spiel. Nicht unbedingt bei den Field Goals, da geht er 2 für 2, trifft auf 27 oder 43 Yards. Aber bei den Extrapunkten, da war er doch ordentlich unterwegs. Nämlich 6-mal musste er ran, leider aber nur 5-mal erfolgreich, denn da ist der erste Extrapunkt ist geblockt worden. Und der Ball ja, ist dann etwa so an die Goal-Line gesprungen und ist dann von einem Jacksonville Jaguars-Spieler aufgenommen worden. Es sah einen Bruchteil einer Sekunde so aus, als wenn er loslaufen wollte, aber ist dann einfach raufgefallen und ja, der Extrapunkt war nicht gut. Wenn er losgelaufen wäre und dann freiwillig in die Endzone zurückgekehrt wäre, hätten wir vielleicht den ersten One-Point-Safety der NFL-Geschichte gesehen. Aber ja, so leider nicht. Es war leider nur ein Extrapunkt, der geblockt wurde und dementsprechend nicht erfolgreich war und vielleicht für die Fanbase in Buffalo wieder kleiner Grund ist, Tyler Bass da anzuzweifeln. Die Jacksonville Jaguars haben einen 6-Runden-Pick in Cameron Little investiert in diesem Draft, in diesjährigen Draft. Und ja, der geht 1 für 1 bei 4 Goals, trifft aus 41 Yards und auch den einen Extrapunkt, den er probiert. Der ist gut. Die Panther nicht häufig im Einsatz gewesen, das wird gleich auch noch ein Thema sein. Logan Cook für die Jacksonville Jaguars 2-mal, einen 59 und einen 50-Yard-Punt. Dementsprechend ein 54,5 Yards Bruttoschnitt. Allerdings, großes Allerdings, nur ein 34-Yard-Netto-Schnitt, sprich er verliert 20 Yards pro Punt, was dadurch kommt, dass Codrington 2 lange Returns hat bei beiden Punts, die Logan Cook ausgeführt hat. Einmal über 22 Yards im ersten Viertel und über 19 Yards im zweiten Viertel. Das ist natürlich dann für den Netto-Schnitt tödlich. Sam Martin für die Buffalo Bills, ein Punt, der war 49 Yards lang und kam in die Jacksonville Jacksonville Jaguars 20 an die 17, um ganz genau zu sein. Da endet der Punt, gab am Ende dann eigentlich noch eine Strafe obendrauf für die Buffalo Bills, aber offiziell der Punt da dann zu Ende und zurück bekommt das zumindest für die Statistik angerechnet. Kickoffs, Cameron Little 2-for-3, ein 32-Yard-Return und Tyler Bass 8-for-9, ein 27-Yard-Return. Und damit kommen wir zum Spiel der Washington Commanders gegen die Cincinnati Bengals und überraschend gewinnen die Commanders 38-33 gegen die immer noch sieglosen Bengals. Ja, hilft auch nicht so sehr, wenn Evan McPherson, der Kicker der Bengals, da nicht alle Field Goals trifft. Und das war in diesem Spiel mal wieder der Fall. Ich weiß nicht, ob man da von der Krise sprechen kann, die Tucker-McPherson-Krise oder so. Aber ja, bin im Moment auch nicht so ganz überzeugt von ihm. Aus 48 Yards geht ein Kick zu Beginn des zweiten Viertels links vorbei. Er trifft allerdings später aus 28, aus 31 Yards. Austin Seibert, das scheint eine gute Verpflichtung bisher zu sein für die Washington Commanders. Das kann sich ja wöchentlich ändern. Aber er ist weiterhin perfekt, geht 1 von 1 bei 4 Goals, trifft aus 42 Yards im letzten Viertel und 5 von 5 bei Extrapunkten. Da allerdings ist McPherson allerdings auch perfekt. Allerdings sollte ich sehr viel mehr sagen. Wir kommen zu den Punts. Gab es nicht in diesem Spiel. Es war das, wenn... Ich habe es handgezählt, 6. Mal in der Liga-Geschichte, dass es keinen Punt in einem Spiel gibt. Ich habe das ja in meinem Buch, welches ihr unbedingt natürlich kaufen solltet. Ihr solltet unbedingt natürlich das Hardcover-Buch kaufen. Ansonsten denkt dran, über meine Homepage smkmsblog.de, da im Shop ist das Hardcover-Buch zu bekommen. Und auch noch im Angebot ist das, sag mal, das Softcover, Taschenbuch. Das Taschenbuch ist da noch für 2 € weniger zu bekommen. Sind noch irgendwie 3-4 Exemplare da, also da gerne zuschlagen. Ich hatte es da erwähnt, dass die in den 90er Jahren zwischen einem Spiel zwischen Buffalo und den San Francisco 49ers mit Chris Moore und Klaus Wilmsmeyer als Panther der San Francisco 49ers, dass das erste Mal war, dass kein Panther im Einsatz war. Und ja, wenn ich das richtig gezählt habe, gab es noch 4 weitere Spiele, sprich das war der 5. Das müsste also jetzt das 6. Spiel gewesen sein, dass es keinen Punt gegeben hat in einem Spiel. Und die Washington Commanders das erste Mal in der Liga-Geschichte, oder zumindest in der Super Bowl-Ära der Liga, dass man hintereinander keinen einzigen Punt hatte, 2-mal hintereinander, keinen einzigen Punt, letzte Woche schon keinen Punt durch Trestway und auch kein Turnover hatte. Also, man hatte keinen einzigen Punt und auch kein einziges Turnover. Und jetzt habe ich gerade das weggeklickt. Nicht gut, denn ich wollte euch zumindest noch erzählen, dass die Kickoffs ausgeführt wurden, nämlich 7 Stück, jeweils an der Zahl. Austin Seibert hatte 2 Touchbacks, längst Return 29 Yards und Evan McPherson hatte 4 Touchbacks. Allerdings auch den längsten Return des Wochenendes hatte er zugelassen, nämlich zu Beginn der zweiten Halbzeit war Austin Eckler für 62 Yards unterwegs. Das, ja, wie gesagt, der längste Return des Wochenendes. McPherson später dann noch einen Onside-Kick probiert, der war allerdings nicht erfolgreich. Und hätte auch nicht gezählt, wenn er erfolgreich gewesen wäre, denn es war eine illegale Formation, in der sich die Bengals aufgestellt hätten. Die hätten das also alles nochmal machen müssen. Ja, und nochmal ist das Thema, wir hatten schon sehr viele Namen, sehr viele Zahlen, das komplettieren wir doch nochmal. Ich hoffe, den Witz hat irgendeiner verstanden. Es wurden insgesamt an diesem Wochenende in der NFL 52 Field Goals probiert. 39 waren davon erfolgreich, sprich 13 sind nicht gut. Trefferquote exakt 75%. Und nachdem wir ja in den letzten Wochen über 90% Trefferquote hatten, ist das jetzt doch ein bisschen ja, unternormal. Aber ich glaube, die ersten beiden Wochen waren eher etwas übernormal. Und wir kommen jetzt so langsam saisonweit in eine Trefferquote, die ja immer noch gut ist, aber die dann auch vielleicht ein bisschen realistischer ist. Insgesamt jetzt die Trefferquote für die Saison bei 87,8%. Wir hatten das längste Field Goal mit einem 65-Yarder. Wir hatten leider keinen Field Goal Doink, aber ein Extrapunkt Doink bei den 3 Extrapunkten, die daneben gegangen sind. 67 von 70 waren da gut. Trefferquote da knapp 96% und das bringt die Gesamttrefferquote für die Saison auch auf knapp 96%, etwas da drüber. Wir hatten das erste zu kurze Field Goal. Insgesamt sind 13 Field Goals in der Saison bisher links vorbeigegangen. 8 waren rechts vorbei. bei den Kickoffs. Das ist natürlich super interessant. Die Touchback Percentage ist jetzt bei 66,8% für die gesamte Saison. 66,2% waren sie in der letzten Woche. Ein Kickoff ging ins Aus, einer war zu kurz. Wir haben jetzt insgesamt schon 3 Kickoffs, die im Aus waren und 4, die zu kurz waren. Wir haben insgesamt 7 Onside-Kicks bisher in der Saison gehabt und dank Brandon Aubrey jetzt auch, ja, vielleicht auch eher durch Zay Flowers, den ersten, der recovered wurde. Brandon Aubrey mit dem längsten Field Goal, ganz klar, aus 65 Yards. Will Reichert kommt dann mit seinem 58 Doink-In und Myers aus 56 für die Seattle Seahawks. Der längste Punt des Wochenendes kam von Jack Fox, leider ein Touchback, 68 Yards. Der längste Punt, der kein Touchback war, kam von Jake Kamada, ein Yard weniger, 67 Yards. Der beste Power-Punter, sprich derjenige, der am besten die Bälle von hinten, also von der eigenen Goal-Line, wenn man so will, rausgehauen hat, das war Brian Anger von den Cowboys. 57,3 Yards sein Power-Punt-Schnitt bei 3 Punts. Auch 3 Power-Punts hatte Corey Bojorges von den Browns. 56,7 Yards und 2 für AJ Cole von den Raiders, 56,5 Yards. Insgesamt hatten wir 5 Punts innerhalb der 5-Yard-Linie, 3 kritische Punts. Das ist bisher sehr, sehr gut, sehr wenig kritische Punts. Wir haben 15 Punts insgesamt in der Saison gehabt, die in der 5 waren und 6 schon, die an der 1-Yard-Linie waren, bei gerade mal 13 kritischen Punts. Wir hatten bisher 2 Punts, die länger waren als 70 Yards, beide von Ryan Rico. 5 Punts sind bisher gemacht worden und es gab 27 Returns, die länger als 15 Yards waren, 11 davon an diesem Wochenende. Wir hatten 2 Kickoff-Returns, die länger als 35 Yards waren. Und ja, insgesamt hatten wir bisher 17 Kickoff-Returns, die länger als 26 Yards waren. Warum das also eine komische Zahl? Ich ausrechnen lasse alles spendenrelevant. Wir hatten die ersten beiden Tackles durch die beiden Australier, Michael Dixon und Mitch Wischnowski, die haben jeweils bei einem Punt-Return den Returner ins Aus begleitet, rausgeschubst. Wir hatten die Strafe gegen Torrey Taylor oder für Torrey Taylor, die glücklicherweise gut gegangen ist. Und auch Tommy Townsend wurde einmal über den Haufen gerannt. Allerdings, da gab es nur Running into the Kicker. Pro Football Focus investiert sehr viel Geld, sehr viele Ressourcen darin, jeden einzelnen NFL-Spieler zu bewerten. Und teilweise sage ich euch, ohne dass ihr Geld ausgeben müsst, aber wie die Grades sind, zumindest bei den Top-Spielern. Ihr könnt natürlich auch in meine Homepage gehen, smkmsblog.de. Geht da ins Stats Center, da findet ihr Kicker und Panther Stats, wo auch die PFF-Grades drin sind. Also, wer da sich dafür interessiert und da kein Geld ausgeben will, der kann da mal schnell reingucken. Bester Field Goal Kicker, ganz klar, Brandon Aubrey vor Kaimi Fairbairn, vor Chris Boswell. Ganz unten, ja, das ja, interessant ist Greg Joseph, der hat noch nicht so viel gebracht. Braden Narveson von den Packers und dann letzter zur Zeit Justin Tucker. Cade York ist noch unter ihm, aber den nehmen wir da mal raus. Bei den Kickoff-Kickern am besten Austin Seibert vor Cam Little und Matt Gay und da am schlechtesten Brandon Aubrey, dann Matt Prater, Jason Myers und er ist der zweitbeste Kickoff-Kicker, aber zur Zeit der wirklich schlechteste, mit einem Riesenabstand schlechteste Kickoff-Kicker laut PFF, Kaimi Fairbairn von den Texans. Bei den Panthern, bester Panther laut PFF, J.K. Scott von den Chargers, vor Bryce Berringer von den Patriots, A.J. Cole von den Raiders. Ganz unten, ja, da sehr viele Namen, die gerade rentenrelevant sind, Ryan Stonehouse, Blake Gilligan und Jake Kamada. Jake Kamada auch schon mit so einem kleinen Loch da drin, da ja, hat der hat einen PFF-Grading von 47,2, Gilligan von 52,1, also ja, da muss man sehen. Tress Way, auch relativ weit unten. Der hat auch die schlechteste Hangtime bisher, aber der war ja bisher nie im Einsatz. Beste Hangtime bei Punts, J.K. Scott, bisher 4,76 vor Daniel Whelan von den Packers, 4,71 und Corliss Waitman von den Steelers, 4,62. Bryce Berringer auch 4,62. Am schlechtesten Johnny Hacker, 3,97 und Jake Kamada, 3,93. Tress Way nehme ich da mal raus, weil der ganz einfach halt so wenig Versuche bisher hatte. Das schließt das Kapitel NFL ab, aber wir bleiben in den USA und gucken mal, wie es im College Football so lief. Ich habe leider den Kicking for Squirrels Zwischenstand nicht exakt berechnet, aber wir müssten da schon locker bei gut 70 Euro sein. Ich gucke mal ganz kurz rein. Ich habe, wie gesagt, die Zahlen noch nicht aktualisiert. Das tut mir so ein bisschen leid. Aber wir waren da bei 60,65 Euro vor diesem Wochenende. Und wir hatten Doings, wir hatten Game-Winning-Field-Goals, 60-Yard-Field-Goal. Ja, also knapp 70 Euro, würde ich mal sagen, sind wir da schon. Das sieht also doch sehr, sehr gut aus. Guckt auf meine Homepage oder in die Shownotes, da werde ich nachher das dann zeitnah eintragen. Ja, wir kommen zum College-Football-Kicker der Woche. Und Joshua Carty hat ja einen Game-Winning-Field-Goal erzielt für die LA Rams. Wo war der? Auf dem College? Genau, er war bei der Universität von Stanford, dem Stanford Cardinal. Und da ist sein Nachfolger Emmett Keeney. Und ja, das ist der College-Football-Kicker der Woche. Denn auch der hat einen Game-Winning-Field-Goal gemacht. Genau wie Carty. Diesmal ein 39-Yard-Field-Goal gegen die Syracuse Orange. Und ja, insgesamt geht er 4 von 4 beim 26-24 Sieg gegen die Orangen. Der Baum gegen die Orangen, auch eine sehr gute Paarung. Trifft aus 39 Yards zum Sieg und hat ein längstes Field Goal aus 51 Yards. Also das verdient der College Football Kicker der Woche, Emmett Kenny von Stanford. Auch erwähnen möchte ich einen Field Goal von Maddox Trujillo von der Temple University. Die haben gegen ja, die Alma Mater von Dominik Eberle, Utah State, gespielt. Und Maddox Trujillo hat einen neuen Schulrekord aufgestellt mit einem 64-Yard-Field-Goal. Maddox Trujillo von Temple, 64-Yard-Field-Goal. Ja, nicht so gut läuft es ja auch manchmal bei manchen Kickern. Und ich hatte in der letzten Woche ihn als Kicker der Woche ausgezeichnet, nämlich Blake Craig. Ja, von den Missouri Tigers, wo ja gerade Andreas Hedegaard ist. Ihr könnt da in das Reisetagebuch mal reinhören zum Spiel gegen Vanderbilt. Ja, da flogen die Field Goals nur so hin und her. Insgesamt ein Spiel mit 5 Missed Field Goals. Ja, und 3 davon war Blake für verantwortlich. Muss allerdings auch sagen, im Endeffekt hat er das Game-Winning Field Goal in der Verlängerung gekickt, wenn man so will. Aber eigentlich hat sein Gegenüber das Game-Winning Field Goal daneben gesetzt. Der hätte nämlich in Verlängerung ausgleichen können, aber hat den Schuss doch relativ weit neben die Stangen gesetzt. Also, Blake Craig und der Vandy-Kicker, dessen Namen ich mir jetzt nicht rausgeschrieben habe, mit keinem guten Spiel, aber Craig bekommt hier den Preis für den nicht so guten Kicker, denn seine Field Goal Misses waren halt auch alle machbar. 46 Yards, das ist schon gute Distanz, 40 Yards kann man machen und dann hat er noch einen 24 Yards daneben gesetzt. Also, ja, aber man hat gewonnen. 30-27 OT-Sieg gegen Vanderbilt, SEC, It Just Means More, hat da mal wieder gezeigt, was es so kann. Richtig gezeigt, was er kann, hat auch ein SEC-Panther, nämlich von den South Carolina Gamecocks, ein Spieler, den ich eigentlich schon in diesem Jahr im Draft gesehen hatte, aber der gesagt hat, nein, ich komme zurück zur Uni, nämlich Kai Kröger, das, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erzählt, könnte auch ein Klassenkamerad von mir gewesen sein, hier in Norddeutschland. Kai Kröger, ein linksfüßiger Panther, der hat ja nicht ganz so viel zu tun gehabt, beim Sieg gegen die Akron Zips, 50-7 war da nachher der Endstand. Aber er hat das Beste daraus gemacht. Er hatte 4 Punts in diesem Spiel, 2 davon in die 20 gebracht. 53,3 Yards, sein Bruttoschnitt. Längster Punt, 75 Yards. Und dieser 75-Yard-Punt ging an die 1-Yard-Linie. Ein 75-Yard-Punt an die 1-Yard-Linie. Dazu noch einen weiteren Punt an die 9-Yard-Linie. Also da habe ich schon gesehen, dass er zumindest bei den Ray Guy Awards unter die wöchentlichen, die geben immer eine Liste mit den Top 8 Panthern raus. Und da ist er auch dabei gewesen. Also das dann auch wohl verdient, der Panther der Woche, Kai Kröger. Auch ein Name, den wir uns schon mal merken für den kommenden NFL-Draft. Und das war sie auch schon, die 228. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich muss jetzt gleich nochmal los, um hier noch eine To-Go-To-Go-Bestellung abzuholen. Mal gucken, was da drin ist. Meine Frau hofft sehr, dass da ein bisschen was Süßes dabei ist, denn das ist eine Bäckerei, die ja eigentlich nur für süße Sachen bekannt ist. Ich weiß gar nicht, ob die auch Brötchen haben oder so. Wahrscheinlich schon. Aber schaue ich mal. Ich hoffe mal, dass da ich nächste Woche darüber berichten kann, dass da ordentlich Kuchen dabei war. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.